der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, es wird erzählt, als die Israeliten auf der Wüstenwanderung das Manna vorfanden und dann auch aßen, da hat es jeder und jedem so geschmeckt, wie sie sich das in ihrer Sehnsucht vorgestellt hatten. Ganz individuell. Vielleicht hatte der eine dann an Brathähnchen gedacht, die andere vielleicht an Erdbeertorte und noch jemand an grüne Nudeln mit Lachssoße. Woran hättest du gedacht? Wie sollte Manna schmecken, damit es dir schmeckt? Als Jesus, wir haben es gerade gehört, Wasser in Wein verwandelte, auf der Hochzeit zu Kana, da war das Ergebnis offenbar kein billiger Fusel, kein Shoppen aus dem untersten Regal im Supermarkt, sondern ein guter Tropfen, überraschend lecker. Von Wein aber konnten die Israeliten in ihrer Einöde nur träumen und ohnehin hatten sie nicht viel mehr als Wasser und das häufig auch ziemlich knapp und es ging ihnen dann auch noch auf ihrer Wüstenwanderung der Proviant aus. Ich lese uns einige Verse aus Exodus 16. Es sind einige viele Verse heute Morgen, gebe ich ehrlich zu, aber geht nicht anders. Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste, also sie murrten. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären doch in Ägypten gestorben durch den Herrn. Als wir bei den Fleischtöpfen aber noch saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Das heißt auf Hebräisch, was ist das? Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat, sprach Mose. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig, aber als man's nachher nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und dann geht es ein bisschen weiter noch im Text. Und das Haus Israel nannte es Manna, und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen. Bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. Und im vierten Buch Mose, in Numeri, Kapitel 11, kann man noch ein bisschen mehr nachlesen. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse und die Melonen, den Lauch und dann die Zwiebel und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Es war aber das Manna wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedolachharz. Das können wir übrigens mal anschauen. Bedolachharz. Lecker. Okay, so sieht Bedolachharz aus. Heißt auch Bedyllium. Wer das im Chemieunterricht schon mal mitgekriegt hat. Also das gibt's wirklich. Kann man wieder ausschalten. Herzlichen Dank. Nur ein kurzer Eindruck. Und das Volk lief hin und her und hat dieses Manna eingesammelt, zerrieb es mit Mühlen oder zerstieß es in Mörsern, kochte es in Töpfen, machte sich Kuchen daraus und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Ölkuchen aus Bedolachharz. Hört sich wirklich sehr lecker an. Keine Ahnung, ob man das essen kann, offensichtlich. Vielleicht, wenn es Not tut, ist es auch gut, sowas zu haben. Aber 40 Jahre lang? Wüstenwanderungen sind kein kulinarisches Wunschkonzert. Das können wir uns vorstellen. Wer schon mal mehr Mäuler stopfen musste als nur sein eigenes? Ja, und das sind ja all die, die vielleicht schon mal für andere gekocht haben oder wenn man nur eine Person noch bekochen muss. Man weiß, wenn man unterwegs ist, da geht schnell ein Murren durch die Truppe, wenn nicht das Richtige oder auch nicht genug in der Gulaschkanone ist. Essen hält Leib und Seele zusammen. Das weiß jeder, es ist eine altbekannte Weisheit und die stimmt tatsächlich. Wir mutmaßen heute Morgen ein bisschen über dieses himmlische Manna in der Wüste. Was ist das und was könnte uns das sagen? Ob das wirklich so war, was im Buch Exodus erzählt wird, oder ob das symbolisch zu verstehen ist. Es gibt einen historischen Kern, ganz sicher, eine Erzählung drumherum, auch ganz sicher, aber das ist heute Morgen eigentlich alles egal. Es gibt in dieser Geschichte auch noch Wachteln, ja, die kommen auch noch vor. Die mussten offensichtlich auch kommen, weil es im Volk Israel zu wenige Vegetarierinnen und Veganer gab. Waren diese Wachteln auf jeden Fall nötig. Man sehnte sich ja schließlich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Es wird extra so gesagt, die Fleischtöpfe Ägyptens. Und dann war es offensichtlich auch egal, dass man doch eigentlich noch im Hinterkopf und auch im Gefühl haben musste, man war doch dort unfrei und versklavt. Die Fleischtöpfe waren offensichtlich wichtiger. In dieser Situation, dort in der Wüste, da wo einem das Proviant ausgeht. Ich habe mich aber gefragt, auf welchen Geschmack bringt uns diese Geschichte heute? Wenn das schon der vorgeschlagene Predigtext für diesen Sonntag ist, und es ist dieser Predigtext, dann will ich doch natürlich ein bisschen nach der Bedeutung fürs Heute fragen und nicht nur in der Geschichte Israels mich mit denen zusammen in der Wüste bewegen. Zum einen reden wir doch mal übers Murren. Ja, Israel wird als das murrende Volk beschrieben, immer wieder übrigens. Und man sollte doch eigentlich meinen, sie haben so viele große Wunder erlebt. Sie wurden aus Ägypten befreit und jetzt murren sie übers Essen. An anderer Stelle verdursten sie schier und murren, weil sie kein Wasser haben. So geht das die ganze Zeit. Aber ich kann mich irgendwie doch denken und ich kann das auch verstehen, dass die Israeliten Grund hatten, sich zu beklagen. Denn wenn man schon rausgeführt wird in diese Einöde, in diese unwirkliche Welt, dann wäre es natürlich gut gewesen, auch vorzusorgen. Aber Mose und Aaron hatten in der Art nicht vorgesorgt und konnten auch nicht vorsorgen. Ich glaube auf jeden Fall, wenn einem der Magen knurrt, schwindet vielleicht auch das Gottvertrauen. Nun gehört es zu den Kennzeichen des Reiches Gottes, dass den Armen Gerechtigkeit widerfahren soll. Diese Brücke müssen wir jetzt so ein bisschen schlagen. Kennzeichen des Reiches Gottes über diese Wüstenwanderung des Volkes Israel hinaus gehört es, dass es eine ganz besondere Eigenschaft ist, dass dort Gerechtigkeit für die, die hungern und dürsten und die, die arm sind, geschehen soll. Und angesichts der Flüchtlingsströme weltweit, und das ist gedanklich nicht weit weg vom flüchtenden Volk Israel in der Wüste Sinai, angesichts der hungernden Millionen, Hunderte von Millionen, muss ich sagen, ein bisschen mehr himmlisches Manna in der Wüste im Südsudan heute oder im Jemen oder sonst wo wäre nicht schlecht, oder? Also, vielleicht sind es ja heute die Hilfsflüge der Vereinten Nationen oder die Diakonie-Katastrophenhilfe, die das alles abdecken muss. Ja, sicherlich offenbar. Menschen müssen das abdecken, was heute sich an Hungersnöten weltweit ausbreitet. Und das wird ja auch getan, aber es reicht, es reicht, es reicht lange nicht. Und es gehört zu einem bleibenden Auftrag für alle, die Tische dieser Welt zu decken. Gerecht und ausgewogen. Und wir wissen alle, dass das nicht gelingt und wie schwer das ist. Aber es ist Gottes Wille. Wem die Hände gefüllt werden, der soll mit warmen Herzen weitergeben, nicht mit murrendem Herzen. Wem die Hände gefüllt sind, soll freigebig sein ohne Murren. Und dahin wendet sich im Neuen Testament dieser Gedanke des Murrens. Ja, die Israeliten, die kann ich echt irgendwie verstehen. Wenn ich da unterwegs bin und es ist wirklich so ganz augenscheinlich nichts da und das Gottvertrauen sinkt auch gerade so ein bisschen auf den Nullpunkt, dann muss man sagen, da kann man sich schon mal beklagen oder beschweren. Im Neuen Testament geht es so ein bisschen in eine andere Richtung. Da ist es nämlich da so, dass die, die es verdient haben, an die denken sollen, die es offensichtlich nicht geschafft haben. Die, die vielleicht auch viel verdient haben durch ihre Arbeit und durch ihre Hände, Werk, die sollen an die denken, die vielleicht auch schier die Möglichkeit nicht hatten. Lukas 5 sagt uns, die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße, sprich zur Umkehr. Gerechte, das sind auch die, die meinen, sie seien selbst gerecht. Und das war bei den Pharisäern und bei den Schriftgelehrten so, die in ihrer Selbstgerechtigkeit aufgegangen sind wie die Hefeklöße und haben darüber die Armen vergessen. Die, die eigentlich krank sind, die, die am Rande stehen. Das wird uns hier ziemlich oft gesagt und wir sind immer so auf dieser Seite, dass wir ja doch zu den Privilegierten gehören. Wir müssen nicht durch diese Wüstenwanderung hindurch, wie manche Zeitgenossen unserer Zeit es ja wirklich müssen, und marginalisiert werden, an den Rand gedrängt werden und nichts vom Kuchen abbekommen. Wir gehören doch im übertragenen Sinn, in den Sinne zu diesen Gerechten, die eben das meiste doch auch haben. Und hier gilt es, auch nach der Botschaft des Neuen Testamentes, in sich zu gehen und ohne Murren nachzudenken, was ist denn meine Aufgabe in dieser Zeit und in dieser Welt. Ein zweites. Früher war alles besser. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Aber es ist ein ganz klassisches Denk- und Gefühlsmoment. Das kennen wir alle. Wenn du heute Schwierigkeiten erlebst, die du nicht haben willst, dann ist die Gedankenrichtung immer, immer Richtung Vergangenheit, wo etwas gewohnter war, wo etwas vertrauter war oder vermeintlich einfacher war. Das ist eine vertraute Richtung, weil man das ja kennt. Die Zukunft kann man sich noch nicht ausmalen und in der Gegenwart ist es ja gerade schwierig. Also lieber gehen wir wieder in die Vergangenheit zurück. Man riecht quasi die Fleischtöpfe Ägyptens, wenn einem der Magen knurrt. Ja, wir waren dort nur Sklaven, aber immerhin hatten wir zu essen. Diese Ostalgie, die es manchmal gibt in Deutschland, die manche noch so nachfühlen wollen und meinen, ha, das war auch nicht so schlecht da in der DDR damals, ist zum Beispiel so ein Ding. Es hat auch viele Facetten, ich weiß, ich mag das jetzt hier auch nicht pauschalisieren, aber es geht in diese Richtung. Wobei man sagen muss, die Frage, was früher besser war, ist erlaubt. Wenn sie uns hilft zu bemerken, was wir verloren haben, was wir dringend bemerken sollten, was wir verloren haben, was uns verlustig gegangen ist auf unserem Weg, sollten wir diese Frage stellen, was früher wirklich besser war. Ein Beispiel. Wir leben ja in einem Informationszeitalter, was rasend schnell ist. Die Segnung der Technik, viel Gutes hat sie gebracht, ja, diese Technik. Und Menschen wurden mündig, wurden vielfältig, haben viel mehr Möglichkeiten. Aber sie überfordert eben auch viele. Und allein die Information und die Möglichkeit, alle möglichen Kanäle zu nutzen, bringt uns noch keine Bildung. Vielleicht haben wir darüber schon mal nachgedacht. Viel Information, viele Kanäle, viele Möglichkeiten, das bildet noch nicht. Das bringt erstmal nur Information. Aber auch das ist ein zu viel häufig. und eben oft keine Lebensqualität und keine Verbesserung und spart keine Zeit. Die 10 Apps auf dem Handy und die 17 Kanäle sonst wo als Podcast und die 150 Informationen auf dem Bildschirm, wie auch immer, bringt uns nicht mehr Lebensqualität. Also bitte zurück zu den 3 Fernsehprogrammen. Nein, natürlich nicht. Nicht ins vordigitale Zeitalter zurück. Nicht unbedingt zurück in die Zeit, wo noch Briefe geschrieben wurden, auf die man warten musste. Aber die waren auch nicht ganz so schlecht, oder? Müssen wir dahin zurück? Nein und doch. Was wir wieder bedenken sollten, ist diese alte Tugend des Wartens, der Geduld zu üben. Nicht alles ist nur ein Klick entfernt. Das wäre menschlicher, glaube ich. Und da ist uns was verloren gegangen. Und da könnte ich wirklich sagen, früher war da schon manches besser. Und die Sehnsucht aller Menschen geht auch in diese Richtung. Nach Entschleunigung, meine Güte, was für ein viel bemühtes Wort. Nach Achtsamkeit, ja, weil wir wissen, da ist uns wirklich was verloren gegangen und es war früher zumindest in solch einem Bereich auch besser. Und es gibt noch andere Dinge, wo wir sagen würden, könnte man sich ja jetzt gut überlegen, früher war das doch irgendwie besser. Anders, aber besser. Und dennoch ist das Gebot der Stunde nicht, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Was wir ja viel mehr brauchen, ist eine Bildung, eine Herzensbildung, eine Geistesbildung auch in uns, um mit diesen ganzen uns zur Verfügung stehenden Dingen ja zurechtzukommen. Und hauptsächlich die Kinder und Jugendlichen brauchen diese Bildung, um für ihre Zukunft fit zu sein. Natürlich geht es nicht darum, und jetzt gehe ich wieder zum Bibeltext zurück, dass jeder dann nach seinem Geschmack alles das kriegt, was über das Manna in der Erzählung ja so gesagt wird. Jeder schmeckt halt so, wie er sich's wünscht, gell? Die Lektion wäre dann eher, auch verzichten zu können. Eine Lektion. Ich würde sagen, das ist so eine Lektion, die in der heutigen Zeit für die, die sowieso alles haben, durchaus nötig ist. Lerne auch zu verzichten oder stell dich darauf ein, dass die Zeiten vielleicht kommen werden, wo wir das eine oder andere so neu verteilen müssen, dass du auch auf Privilegien verzichten musst. Das wäre eine Lektion. Die zweite, es muss mir nicht immer alles schmecken, egal wo ich bin. Nein, es muss mir nicht immer alles schmecken. Manches kann auch für mich nicht genießbar sein und ich muss es trotzdem akzeptieren. Wir sind nicht auf dieser Welt, dass uns alles schmeckt. Das dritte, nein, ich muss und ich soll nicht immer alles schlucken. Auch das müssen wir nicht. Keiner darf uns dazu zwingen, irgendetwas runterzuschlucken oder zu akzeptieren, wo wir sagen, das ist nicht für mich. Not my cup of tea, wie man so schön sagt. Nicht meine Tasse Tee. Das vierte vielleicht, ich kann ja mal überlegen, warum ich manche Dinge immer wieder in den falschen Hals bekomme. Solche Leute gibt's auch. Da sagt man was oder man tut was oder man überlegt was oder man macht gemeinsame Pläne oder man ist in der Gruppe, im Gespräch, wie auch immer. Und irgendjemand ist irgendwie so, der kriegt immer alles in den falschen Hals. Man muss nur irgendwas sagen und manchmal bin ich das auch. Gestern Abend war wieder so ein Ding, ich habe was in den falschen Hals gekriegt. Ich hätte es auch anders runterschlucken können, aber ich wollte es partout in diesen einen Hals reinkriegen. Kann man sich mal überlegen. Manche Typen ändern sich auch. Jesus sagt, ändert euren Sinn. Das fünfte, diese Welt ist nicht dafür gemacht, dass sie mir dient und meine Bedürfnisse erfüllt. Das glaube ich ganz sicher. Wir sind nicht auf dieser Welt, damit wir wie die Kinder gepampert werden, sondern wir sind dafür da, Wunden zu verbinden, die diese Welt vielen Menschen schlägt. Wenn ich Jesus richtig verstehe, dann sagt er, wir sind Dienerinnen und Diener in seinem Reich Gottes. Und eine Kirche in Begegnung muss sich diesen Satz aus der Geschichte der Speisung der 5000 gefallen lassen, der da lautet, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist der Grund, warum wir da sind. Die Jünger waren bei diesem Festmahl auf der grünen Wiese dafür da, den Leuten zu essen zu geben. Und dann standen sie da mit leeren Händen, und dann hat Jesus ihnen die Hände gefüllt. Die Geschichte vom Manna sagt aber auch, Wer konnte, der hat für sein Zelt gesammelt und hat die mitversorgt, die in seinem Blickfeld waren. Dafür war immer genug da. Und so wurden auch die mitversorgt, die selber zu schwach waren, die sich eben nicht bücken konnten, um das Manna vom Boden aufzuklauben. Wer dagegen nur an sich dachte, womöglich auch zu viel sammelte, bei dem wurde das Manna schnell faul. Was mich am Ende, und ich komme jetzt zum Schluss, noch einmal ins Neue Testament führt, im 1. Petrusbrief lesen wir: Seid füreinander gastfreundlich ohne Murren. Da haben wir das Murren wieder. Seid füreinander gastfreundlich ohne Murren. Und ich möchte ergänzen, wir werden doch täglich versorgt, oder? Wir haben das auch heute gesungen, ja, in dem Lied gerade vor der Predigt ganz besonders. Wir werden täglich versorgt. So viel Grund zum Murren haben wir eigentlich nicht. Und früher war das meiste auch nicht besser. Aber heute ist vieles nicht gut. Und für die Zukunft gilt es deswegen eben zu teilen. Seid füreinander gastfreundlich, ohne Murren. Das, was wir sammeln können, gilt es in großer Gastfreundschaft auch wieder zu verteilen. Und ich glaube, dafür sind wir unterwegs. Dafür sind wir unterwegs, um auf diesem Weg das, was wir finden, miteinander zu teilen. Das ist eine alte Weisheit, aber sie gilt nicht nur 40 Jahre, sondern für immer. Amen.